1. Manchmal habe ich das Gefühl, dass meine Schlaflosigkeit längst ein Teil von mir ist. Dass sie zu mir gehört. Wie meine braunen Augen, meine Vorliebe für Blumen, warme Croissants und gute Bücher. Oder meine Abneigung gegen Angeber, Zyniker und Rosenkohl. Ich atme tief ein und aus und versuche, mein übermüdetes Gehirn mit Sauerstoff zu versorgen. Es ist unerträglich heiß in der U-Bahn. Die Tage werden schon seit langem merklich kürzer, aber die Hitze hat den Hochsommer überlebt. London fühlt sich seltsam an in diesem September. Die Schatten werden länger. Ich rieche den Herbst bereits in der Luft. Doch er kommt nicht. Ich spüre, wie mir mein T-Shirt am Rücken klebt und bin froh, dass ich mich entschieden habe, das Kostüm für meine Präsentation nicht schon am Morgen anzuziehen, sondern es in einem Kleidersack mitzunehmen. Ich sage das Kostüm, weil ich mir in dem teuren dunkelblauen Anzug von Ralph Lauren, den ich mir eigentlich absolut nicht leisten kann, einigermaßen verkleidet vorkomme. Normalerweise trage ich immer dasselbe. Jeans, ein weißes T-Shirt und, wenn es kühl ist, dazu einen lockeren schwarzen Blazer. Dazu mein unverhandelbarer roter Lippenstift, mein Markenzeichen, meine Kriegsbemalung und fertig. Ich habe mich früh dazu entschieden, mich nicht mit Nebensächlichkeiten wie Kleidung oder aufwendigem Make-up aufzuhalten. Und so hängen in meinem Kleiderschrank 8 Paar Jeans, 16 weiße T-Shirts und 4 verschiedene schwarze Jackets. Ich betrachte den Kleidersack auf meinem Schoß. Es waren meine besten Freundinnen, die mich dazu gedrängt haben, mir ein besonderes Outfit für meinen Vortrag zuzulegen. Und irgendwie landeten wir bei Harrods und irgendwie drückten sie mir diesen Anzug in die Hand und jubelten, als ich damit aus der Umkleidekabine kam. Und ihre Freude war so hinreißend, dass ich mich anstecken ließ. Erschöpft schließe ich für einen Moment die Augen. Ich habe in den letzten Nächten erneut kaum ein Auge zugetan. Mein Körper fühlt sich schwer an, mein Kopf hingegen seltsam leicht. Ich schlafe seit Jahrzehnten schlecht, was einigermaßen ironisch ist, wenn man mein Forschungsgebiet bedenkt. Und rund um den Todestag meiner Eltern, der ausgerechnet auf meinen Geburtstag fällt, den ich seither nie wieder gefeiert habe, ist es immer besonders schlimm. Ich bin natürlich nicht allein mit meiner Schlaflosigkeit. Und ganze 2/3 aller Erwachsenen bekommen Nacht für Nacht weniger als die empfohlenen 8 Stunden. Allerdings weiß ich besser als die meisten, was der permanente Schlafentzug für Körper und Seele bedeutet. Die Tatsache, dass ich die vergangenen Nächte damit verbracht habe, mich im Bett herumzuwälzen, hat schon jetzt verschiedene unangenehme Effekte herbeigeführt. Mein Herz schlägt schneller als sonst. Mein Blutdruck steigt. Die Gefahr, irgendwann an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung zu sterben, erhöht sich mit jeder schlechten Nacht. Ebenso mein Risiko für Diabetes und Alzheimer. Mein Immunsystem arbeitet nicht mehr effizient. Meine Blutzuckerwerte sind gestört. Und das sind nur die Auswirkungen auf meinen Körper. Die auf meine Psyche sind ähnlich verheerend. Mangelnder Schlaf trägt zu allen psychiatrischen Erkrankungen bei, die wir kennen. Allen voran Depressionen. Ich weiß diese Dinge. Ich bin Neurowissenschaftlerin und befasse mich vorrangig mit Schlaf. Allerdings bräuchte ich weder all die Fachliteratur in meinem Arbeitszimmer noch meinen Doktortitel, um zu begreifen, dass tagelange Schlaflosigkeit keine gute Sache ist, denn ich fühle mich absolut grauenhaft. Ich öffne die Augen, als ich spüre, dass ich jetzt und hier einschlafen und dann womöglich meine Station verpassen könnte, blinzele angestrengt, versuche, meinen Blick scharf zu stellen. Schaue mich um im Abteil. Da ist eine hochschwangere Frau mit Kinderwagen, deren vielleicht 1,5-jähriges Mädchen mich neugierig ansieht. Ich schenke der Kleinen ein Lächeln und sie strahlt zurück. Sie und ich sind die einzigen in diesem Waggon, die nicht auf ein Display schauen. Und ich schneide ein paar Grimassen für sie, was sie wahnsinnig zum Lachen bringt, bis sie schließlich eine Station vor mir mit ihrer Mutter aussteigt. Die Underground holpert mich meinem Ziel entgegen. Und als ich die Treppen Richtung Ausgang nehme und schließlich das Licht der Welt erblicke, da ist es kurz so, als sähe ich das alles hier zum ersten Mal. Die geduldigen Wasser der Themse, die unaufgeregt durch diese hektische Stadt fließen, die Tower Bridge, die schon um diese Zeit Menschen mit Handykameras anzieht. Auf meinem Weg zum King's College, der Universität, an der ich einst studiert habe und nun selbst forsche und lehre, bleibe ich kurz stehen und sehe mich um. Versuche, diesen Moment festzuhalten. Aus dem ahnungslosen Mädchen aus der deutschen Kleinstadt, der jungen Studentin, die mit einem viel zu knapp bemessenen Stipendium und großen Hoffnungen in diese Stadt kam, ist eine renommierte Forscherin geworden, die ihre Arbeit heute auf einer Plattform präsentieren darf, die sie potenziell Millionen Menschen auf der ganzen Welt zugänglich machen wird. Die berühmte TED-Konferenz fand bisher alljährlich in Vancouver statt. Dass die Veranstaltung dieses Jahr einen europäischen Ableger bekommt, stellt eine Premiere dar. Alle sagen mir seit Monaten, dass meine Teilnahme eine riesengroße Sache ist, als wüsste ich das nicht selber. Ich reiße mich vom Postkarten-London los und setze meinen Weg fort. Halb, weil es zu heiß ist, um sich freiwillig in der Sonne aufzuhalten, halb, weil ich nicht so der sentimentale Typ bin und mich nicht besonders gerne mit früher beschäftige. Ich bin seit 15 Jahren in der Stadt. Ich bin gekommen, geblieben und habe nie einen Blick zurückgeworfen. Ich stecke Sean, dem bärtigen Obdachlosen, der mit seinem Schäferhund an der Straßenecke sitzt, ein paar Pfund in den Pappbecher, bleibe kurz stehen. »Wird heiß heute«, sage ich. »Brauchst du ein Wasser oder so?« Er schaut mich an. Freundliche braune Augen in einem wettergegerbten Gesicht. »Der längste Sommer und der letzte«, sagt er. »Wie meinst du das?« »Genau wie ich es sage«, antwortet er. »Der längste Sommer und der letzte.« Ich will gerade etwas erwidern, als ich bemerke, dass sein Hund sich aufgesetzt hat und intensiv etwas anstarrt, das sich direkt hinter meinem Rücken zu befinden scheint. Instinktiv drehe ich mich um, doch dort ist nichts. Auch Sean starrt nun auf einen Punkt irgendwo hinter mir, einen nachdenklichen Ausdruck im Gesicht. »Alles okay?«, frage ich, erhalte jedoch keine Antwort. Stirnrunzelnd hole ich eine kleine Flasche Wasser aus meiner Tasche, die ich ohnehin nicht brauche, weil ich im Büro auch einfach Leitungswasser trinken kann, und stelle sie ihm hin. Ich eile vorbei an Studierenden, die in die Bibliotheken schwärmen, vorbei an den Dogwalkers, die manchmal gleich ein ganzes Rudel großer und kleiner Hunde ausführen oder von ihnen ausgeführt werden, man weiß es bisweilen nicht so genau. Ich durchquere den Park, vorbei an den schlafenden Männern auf der Wiese, an den Seniorinnen, die im Schatten Tai Chi üben und deren fließenden Bewegung ich fast jeden Morgen bewundere. Vorbei an den Grüppchen brauner Nannies, die in teuren Kinderwagen weiße Kinder vor sich herschieben. Ich biege ein in die Straße, die zu dem Gebäude führt, in dem mein Büro liegt. Ignoriere den Baulärm. Ignoriere das aggressive Gehupe eines Taxifahrers, der mit einem anderen Autofahrer aneinander geraten ist. Ignoriere den Lärm, den ein vorbeifahrender Feuerwehrlöschzug verursacht, und erreiche mein allmorgendliches Ziel.
Ich falle lange genug, um den Aufprall zu fürchten. Ich falle lange, lange, lange. Ich habe genügend Zeit, um zu denken, so lange, wie du gerade fällst, wird der Aufprall sehr, sehr wehtun. Ich habe genügend Zeit, um zu denken, dass einen so ein heftiger Aufprall umbringen kann. Und ich habe sogar genügend Zeit, um mich zu fragen, was einen eigentlich umbringt bei so einem Aufprall. Man bricht sich alle Knochen, klar, aber das bringt einen doch bestimmt nicht um. Vielleicht erschrickt das Herz so arg, dass es stehen bleibt, oder es ist was mit den anderen Organen. Ich denke an all die Filme, die ich gesehen habe, in denen jemand aus wirklich hoher Höhe irgendwo runterfiel, von einem Hochhaus oder von einer Klippe oder was weiß ich, und dass ich mich immer gefragt habe, ob man da noch groß was merkt, ob man während des Fallens noch groß was denkt. Und jetzt weiß ich es. Und wie krass ist das eigentlich? Schon komisch, was alles in den Bruchteil einer Sekunde passt. Wirklich komisch. Total abgefahren eigentlich. Denn mehr als der Bruchteil einer Sekunde kann das hier nicht sein, trotz allem nicht. Und dann bin ich fast so etwas wie heiter, aber ganz kurz nur, wirklich super ultra kurz. Denn dann denke ich noch etwas anderes. Dann denke ich plötzlich an etwas wirklich Wichtiges, an das einzig Wichtige eigentlich, und verstehe nicht mehr, wie ich überhaupt an irgendetwas anderes denken konnte. Ich denke, Kai. Verdammte Scheiße, Kai. Und dann kommt der Aufprall. Und der tut erst sehr, sehr weh, und dann gar nicht mehr. Als ich wieder zu mir komme, weiß ich erstmal gar nicht, wo ich bin. Es fühlt sich ein bisschen so an, wie am ersten Tag des Urlaubs morgens wach zu werden und erstmal verwirrt zu sein, weil man über Nacht vergessen hat, dass man nicht zu Hause ist, sondern in einem Hotelbett liegt oder so. Die Verwirrung ruft, Erster, aber direkt danach kommt die Angst. Meine Augen sind offen und sie sehen etwas, das sich nicht wirklich beschreiben lässt. Es ist unglaublich schön. Es ist weit und von einem milden Blau, das beinahe schon rosa und hellgelb ist. Und darüber schwirren zierliche Schatten. Und in dem Gewebe, aus dem dieses Blau aber beinahe schon rosa und hellgelb besteht, sind winzige Löcher, durch die Licht fällt. Sehr altes, von weit her kommendes Licht. Und ich schaue mir das eine Weile an, ehe sich ein Wort formt. Und das Wort lautet Sterne. Und ihm folgt ein zweites, und das heißt Himmel. Und ich komme ein wenig zu mir und begreife, ich liege auf dem Rücken und dort über mir ist der Himmel. Und ich mache kurz die Augen zu, presse sie zusammen, ganz fest, ehe ich den Mut finde, sie zu öffnen und mich umzusehen. Denn ich weiß jetzt wieder, wo ich bin und warum. Und ich fürchte mich so vor dem, was ich sehen werde. Aber es hilft ja alles nichts. Also öffne ich die Augen wieder und gebe meinem Körper den Befehl, sich aufzusetzen. Und er macht das auch brav. Und ich wundere mich, wie leicht er sich anfühlt. Und auch darüber, dass mir wirklich rein gar nichts wehtut, obwohl mir doch alles, wirklich absolut alles wehtun müsste. Und dann fällt mir nach Sterne und Himmel noch ein Wort ein. Und das Wort heißt Schock. Ich sehe mich um. Kai? Der Himmel über mir leuchtet in milden Farben. Und obwohl es dunkel ist hier unten, kann ich Kai erkennen. Er liegt auf dem Bauch in einer Wasserlache. Kai gibt keinen Laut von sich, und ich glaube, er ist tot. Und aus mir dringt ein ganz komisches Geräusch, das ganz alt und seltsam klingt, älter als das Licht der Sterne da oben vielleicht. Und ich krieche auf meinen Bruder zu, berühre ihn vorsichtig an der Schulter. Und da höre ich es. Ein ganz leises Wimmern. Kai, bist du okay? Hörst du mich? Ich versuche, ihn auf den Rücken zu drehen. Und ich weiß zwar, dass man jemanden, der schlimm verletzt ist, nicht bewegen soll, aber ich kann ihn so nicht liegen lassen, mit dem Kopf in dieser schmutzigen Pfütze. Also drehe ich ihn um. Oder ich versuche es zumindest, aber meine Kraft reicht nicht aus. Ich muss selbst schwerer verletzt sein, als ich dachte, denn ich lege eine Hand unter seinen Kopf, um ihn zu stützen, und versuche mit der anderen, seine Schulter zu greifen und ihn auf den Rücken zu rollen. Aber sein kleiner Körper bewegt sich kein Stück. Ich versuche es noch einmal. Der Unterschied ist minimal. Wieder dieses ganz leise Wimmern, das mir durch Mark und Bein geht, weil ich nicht weiß, ob es Schmerz ausdrückt oder Angst oder beides. Und ich weiß, dass ich all meine Kraft zusammennehmen werde und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Ich werde meinen kleinen Bruder auf den Rücken drehen, damit er mein Gesicht sehen kann. Und ich weiß, dass alles wieder in Ordnung kommt und dass er nicht allein ist. Okay, also los. Ich konzentriere mich. Ich balle meine Kraft wie eine Faust. Und es ist wie Zauberei. Als hätte ich plötzlich Superkräfte wie einer der Helden aus Kais blöden Marvel-Serien. Denn mit einem Mal geht es ganz leicht. Und ich drehe ihn ganz vorsichtig auf den Rücken. Seine Augen sind geschlossen, aber er atmet. Kai, hörst du mich? Ich sehe, wie sich sein Brustkorb hebt und senkt. Und ich weiß nicht, was ich machen soll. Denn langsam wird mir klar, was geschehen ist. Und wo wir hier sind und wessen Schuld das alles ist und dass ich Kai hier rausholen muss und dass ich keine Ahnung habe, wie. Ich erinnere mich an das Gefühl des Laufens, so leicht, so frei. Ich erinnere mich, wie ich einen Blick über meine Schulter warf und sah, dass Kai mir dicht auf den Fersen war. Ich erinnere mich, dass ich dachte, dass ich nicht vergessen durfte, ihm zu sagen, dass er später beim Abendbrot auf keinen Fall erzählen sollte, dass wir im Wald gewesen waren, denn der Wald war verboten. Im Wald gab es einen alten Steinbruch und alte Schächte und all diese Dinge, vor denen Mama uns gewarnt hatte, seit wir klein waren. Ich erinnere mich, wie ich den Blick wieder nach vorne richtete, früh genug, um die morschen Planken vor mir zu sehen, nicht früh genug, um rechtzeitig innezuhalten. Und dann der Fall und dann die Hoffnung, Kai möge es geschafft haben, möge nicht ebenfalls in den alten Brunnen gestürzt sein. Und dann die Erkenntnis, dass wir beide hier gefangen waren. Nicht weit weg von zu Hause. Vielleicht 10 Minuten, wenn man so schnell lief, dass man Seitenstechen bekam. Höchstens 15. Und ich verfluche mich, während ich Kais kleinen Kopf in meinen Schoß lege. Ich verfluche mich für meine Dummheit und meine Aufsässigkeit. Ich verfluche mich dafür, dass ich immer noch so kindisch bin, dass ich zwar so tue, als würde ich Kai einen Gefallen tun, wenn ich draußen mit ihm spiele, dass ich das aber eigentlich immer noch gerne tue. Auch wenn ich nicht will, dass meine Freundinnen in der Schule das wissen. Denn mit meinem jüngeren Bruder durch die Wiesen und Wälder nahe unserer Siedlung zu streifen, das ist wirklich Kinderkram. Da haben sie einfach recht. Ich verfluche mich für mein Pech. Immer bin ich es, die beim Abschreiben erwischt wird. Immer bin ich es, die beim Schnickschnack-Schnuckspielen verliert. Und natürlich bin ich es, die genau den Weg wählt, der zu einem stillgelegten Brunnen führt. Und zwar am letzten Tag der Sommerferien. Die ganzen Ferien über war nichts passiert. Und schon morgen wäre es vorbei gewesen mit dem durch die Wälder rennen. Schon morgen hätten wir wieder in der Schule gesessen. Ich mit Mia, Greta und Aileen, Kai mit seinen bescheuerten kleinen Jungsfreunden und alles wäre in Ordnung gewesen. Aber natürlich hatte ich es geschafft, kurz vor knapp noch alles zu versauen. Und wenn Papas neue Freundin mich eine hässliche kleine Spinne nannte, wenn Papa nicht dabei war, dann hatte sie schon recht. Denn wer verdarb die Dinge? Ich. Immer ich. Wer denn auch sonst? Natürlich ich. Und dann mache ich etwas, das ich noch nie gemacht habe und nur von Oma Gertrude kenne. Ich mache die Augen zu und ich bete. Bitte mach, dass Kai wieder aufwacht. Bitte mach, dass Kai wieder aufwacht. Bitte mach, dass er in Ordnung kommt. Bitte mach, dass er die Augen öffnet. Wenn er die Augen öffnet, dann finde ich einen Weg hier raus. Ich schwör's. Ich hol uns hier raus. Aber bitte mach, dass Kai nicht stirbt. Ich will auch alles tun. Und während ich so innerlich vor mich hingefleht habe, muss Kai wohl zu sich gekommen sein. Denn als ich die Augen wieder aufmache, ist er wach und sieht mich an. Kai, bist du okay? Tut dir was weh? Er antwortet nicht, stößt ein Wimmern aus, das mich absolut fertig macht. Er versucht, meine Hände abzuschütteln. Vielleicht tue ich ihm weh. Also lasse ich ihn los, sehe zu, wie er probiert, sich zu bewegen. Er wirkt ein bisschen benommen, aber das ist ja auch kein Wunder. Schließlich setzt er sich auf, und es klappt ganz gut. Seine Jeans sind trocken, aber sein T-Shirt ist durchweicht. Ich muss selbst klatschnass sein, doch ich spüre nichts davon. Sehe Kai zu, wie er seine Hände anschaut. Seine Finger bewegt. Seine Hände sind ganz verschrammt, seine Arme auch. Aber davon einmal abgesehen, scheint alles so zu funktionieren, wie es sollte. Ich lege ihm eine Hand auf die Wange. »Alles okay soweit, Kumpel?«, frage ich. Er reagiert nicht auf das, was ich sage. Und das macht mir Angst. Kai? Er blinzelt, als hätten seine Augen sich noch nicht so richtig an die Dunkelheit hier unten gewöhnt. Erst denke ich, er schaut mich endlich richtig an. Doch sein Blick geht durch mich hindurch. Bleibt dann etwas hinter mir hängen, an der Wand des Brunnens vermutlich. So alt, so steil, so unüberwindlich. Und nun beginnt Kai zu weinen. Ich versuche ihn zu trösten, aber es ist, als würde er mich gar nicht hören. Er wimmert und schluchzt, und das macht mir eine solche Angst, dass ich beschließe, ihn sich erst einmal ausheulen zu lassen. Denn er ist ja erst 7 Jahre alt und gerade zusammen mit seiner bescheuerten großen Schwester, die eigentlich auf ihn aufpassen sollte, durch eine morsche Abdeckung in einen alten Brunnenschacht im Wald gestürzt. Und sein Bein ist vielleicht verstaucht oder sowas, und ihm tut bestimmt auch sonst alles weh. Und vor allem aber ist ihm klar, dass wir hier nicht so einfach wieder rauskommen. Denn er ist erst 7, aber blöd ist er nicht. Ganz und gar nicht. »Bist du da?« sagt er. »Bist du da?« »Ich bin hier. Es ist okay.« Aber es hilft nichts. Er weint nur noch heftiger. »Okay«, sage ich mir. »Ich muss was machen. Ich kann nicht warten, bis er sich beruhigt. Wir haben diesen krassen Sturz nicht überlebt, um jetzt hier unten zu verhungern und zu verdursten. Ganz bestimmt nicht. Ich rufe laut um Hilfe, aber ich ahne, dass das nichts bringt. Wir sind zu weit weg von allem.« Nicht wirklich weit, aber doch weit genug, dass uns niemand hören wird. Und wir waren während dieser Sommerferien oft genug hier im Wald, um zu wissen, dass hier niemand ist außer uns und ein paar Rehen, Füchsen und Hasen. Ich höre auf zu rufen, auch weil Kai sich die Hände auf die Ohren presst und wieder angefangen hat zu wimmern. Okay, nachdenken. Wie tief ist der Brunnen? Tief. Ich bin schlecht im Schätzen, aber einige Meter tief. Auf seinem Grund befindet sich auf der einen Seite eine Mulde mit ein wenig Wasser. Daneben liegen ein paar Stücke Holz und so komisches Geröll. Mehr ist hier unten nicht. Nur Kai, nur ich. Und mein Rucksack. Er liegt nutzlos am Boden. Ich erinnere mich gar nicht, wann ich ihn abgestreift habe. Ich war vor Stunden noch so stolz auf seinen Inhalt, auf die große Flasche Cola, auf die Chips und die Gummibärchen und die 2 Beefies. All die Dinge, die es daheim nicht gab, weil so viel Fett und Zucker und vor allem Fleisch überhaupt nicht gut für uns waren. Aber halt so mega lecker. Und die ich von meinem eigenen Geld gekauft hatte. Für Kai und für mich. Und den letzten Tag der Ferien. Unser großes, geheimes Festmahl. Wie egal das alles jetzt scheint. Wie weit weg. Ich richte den Blick wieder nach oben. Da ist der Himmel. Da sind die Wände des Brunnens. Sonst ist da nichts. Ich betaste sie. Sie sind aus groben, großen Steinen gemauert, uneben und nicht sonderlich glatt. Ich grabe meine Finger in die Wand, versuche mir vorzustellen, wie da jemand hochklettert. Denke, unmöglich. Für Spinnen vielleicht nicht, für Tausendfüßler oder Kellerasseln vielleicht nicht, aber für einen Menschen unmöglich. Ich sehe Kai an, der aufgehört hat zu weinen, der die Augen geschlossen hält, der versucht, ruhig zu atmen und nicht in Panik zu geraten. Ich denke an die Kastanien unserer Siedlung, die ich raufgeklettert bin vor ein paar Jahren, bis ganz oben. Einfach nur, weil ich wusste, dass das noch niemand von uns geschafft hatte. Ich denke an die dicken Taue im Sportunterricht, die ich so gerne raufgeklettert bin, in der ersten oder zweiten Klasse. Daran, wie leicht das ging. Ich lege meine Hand auf die steinerne Wand des Schachtes. Das kann ich nicht schaffen, aber ich muss es trotzdem versuchen. Kai, sage ich, ich hole Hilfe, okay? Er reagiert nicht. Und ich habe langsam Angst, dass mit seinem Kopf etwas nicht in Ordnung ist, auch wenn er von außen okay aussieht. Blutungen, sagt mein Gehirn. Innere Verletzungen. Und ich begreife, dass ich nicht zögern darf, dass ich mich beeilen muss. Ich bin eine hässliche kleine Spinne, denke ich. Und ich klettere jetzt hier raus. Ich grabe meine Hände in die Ritzen zwischen den Steinen, finde einen Zwischenraum, in den ich die Spitze meines linken Fußes schieben kann und beginne zu klettern.